wenn du kommst und sagst, ich möchte jetzt von 300 Millionen auf 320, verändert sich genau gar nichts. Weil alle denken, ja, müssen wir nur einfach ein bisschen, kommen wir vielleicht eine Minute vorher zur Arbeit oder so. Also, da passiert nichts. Wenn du sagst, ich will von 300 auf eine Milliarde, dann musst du viel verändern.
Ja.
Dann musst du, hey, Moment mal, können wir das in Deutschland eigentlich überhaupt? Haben wir da nicht, müssen wir andere Länder, müssen wir nicht dann viel mehr von der Wertschöpfungskette vielleicht abdecken, Eigenmarken oder auch den Service, die Installation mit dazu nehmen? Dann kommen ja ganz andere Themen auf. Und diese Spannung, die musst du natürlich haben. Und das ist eigentlich die Kunst.
Danke fürs Einschalten. Mein Gast Hans Dohrmann hat zuletzt den IPO von Internet Stores vorbereitet und ist jetzt operativ in einem Private Equity Case tätig, wo er sich vorstellen kann, den Umsatz von 300 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro im Jahr zu steigern. Herzlich willkommen zu Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Mein Name ist Christoph Bursek. Mein Gespräch mit Hans ist ein ziemliches Brett geworden, denn Hans ist ein sehr offener Unternehmer und Investor mit beachtlichen Erfolgen in der Vergangenheit und noch größeren Plänen für die Zukunft. Wir lernen, mit welchen Hebeln er großes Wachstum in Unternehmen anfacht, was die wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg sind und warum das Storytelling in seinem Job so wichtig ist, um alle Mitarbeitenden und Partner mitzunehmen. Herausgekommen ist ein wertvoller Podcast. Ich habe den Input von Hans sehr genossen. Viel Spaß gleich mit unserem Gespräch. Aber vor dem Gespräch lade ich dich ein, den Vodafone-Stand auf dem OMR-Festival am 7. und 8. Mai in Hamburg zu besuchen. Ein großes Thema ist Cybersecurity, inklusive Live-Sessions und Tricks von Hackern gegen das Gehacktwerden. Direkt neben dem Stand ist die Red Stage mit spannenden Vorträgen und Gästen wie Tina Müller oder Oliver Bierhoff. Und auch ich darf mit Elisabeth Lorange und Philipp Klöckner ein Update zu unserem KI-Podcast halten. Ich wäre also persönlich tief enttäuscht, dich dort nicht im Publikum zu sehen. Falls du nicht persönlich dabei sein kannst, findest du auch in den Shownotes einen Link zur kostenlosen Anmeldung für den Livestream. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge. Herzlich willkommen bei mir in Hamburg im Podcast. Hans Dohrmann, schön, dass du hier bist.
Schön, bei euch zu sein.
Du hast im Grunde schon ein komplettes, erfolgreiches, erstes Berufsleben hinter dir. Und zwar mit deinen Internetstores. Wie würdest du jemandem in zwei Sätzen zusammenfassen, was Internetstores war und was da deine wichtigste Hypothese war? Warum hast du das oder wie hast du das vorangetrieben?
Ja, also ich war dort Gruppen-CEO von 2018 bis 2021, bis kurz vor dem Börsengang der Holding, der Muttergesellschaft. Also 3,5, 4 Jahre knapp. Wir haben in der Zeit jetzt mal so die typischen CEO-Eckpunkte, den Umsatz von, glaube ich, knapp 230 auf über 600 Millionen entwickelt. Das weiß überhaupt gar keiner. Niemand, es gibt ja immer so Exciting Commerce und so, die über alles Mögliche schreiben. Niemand wusste, dass Internet Stores über 600 Millionen Umsatz gemacht hat und 40 Online-Shops in 18 Ländern betrieben hat. Da ging es immer nur um Fahrrad.de.
Absolut.
Aber gut, es war jetzt ist auch nicht mein Thema heute.
Was wäre neben Fahrrad.de nochmal zwei weitere oder drei weitere wichtige Marken?
Ja, also zum Beispiel Camps, das war ein Online-Store im Bereich Outdoor. Dann AdNature, auch im Outdoor-Bereich. In den Nordics die Nummer 1 gewesen. Bikester, das war dann halt das Pendant zu Fahrrad.de außerhalb Deutschlands. Mhm. Pro Bike Shop gehörte dazu, der Marktführer in Frankreich und so. Das wurde aber alles nie thematisiert. Es ging immer nur Internet-Store/Fahrrad.de.
Mhm.
Das hat mich immer gewundert, aber war mir dann auch egal, weil ich meine, mir ist nicht wichtig, was irgendwer über mich schreibt, sondern was das Team irgendwie auf die Beine stellt. Und noch besser war eigentlich, dass in der Zeit das EBITDA, wir haben das, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendwann schon mal irgendwo erwähnt wurde, aber hier kann man es vielleicht mal sagen, von 4,5 Millionen auf 45 in der Zeit, also verzehnfacht.
In den 3 Jahren?
In den 3 Jahren, da war natürlich jetzt auch sehr gute Marktentwicklung dabei, da war Corona dabei, da war ein Fahrradboom dabei und so. Aber trotzdem, das ist halt so wie ein Stürmer, du musst den Ball halt auch erstmal reinmachen. Ne?
Mhm.
Also auch wenn der günstig kommt, du musst ihn reinmachen und das Team hat das einfach super geil gemacht. Und das war dann auch tatsächlich der Großteil dieser Performance hat auch dann zu dem Börsengang der Mutter geführt und den ermöglicht. Da gehörte ja auch noch Tennis Point und so dazu, das war ja so eine Holding, die verschiedene Online-Player im Bereich Sport beziehungsweise ja doch Sport und sportnah dann zusammengebracht hat. Sports United hieß die ja damals. Und ja, das war schon cool und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Einfach auch ein super geiles Team und ich da in Stuttgart dann auch gelebt. Früher bin ich in Stuttgart immer nur gewesen, wenn man mal irgendwie umsteigen musste oder mit der Bahn irgendwas war. Und da dachte ich immer, meine Güte, wer ist in Stuttgart so ungefähr? Und ich fand das da vom ersten Tag an cool irgendwie. So auch die Leute gut und so. Also das war alles super. Und hatten dann noch Offices in Berlin, in Stockholm und in Lyon. So. Und das war einfach echt eine super Zeit. Und ich finde das extrem schade, dass die Firma mittlerweile dann Insolvenz anmelden musste und jetzt vom Gründer, vom René Köhler, dann auch wieder neu aufgebaut wird. Dass diese Entwicklung, das ist natürlich so, dass man immer noch dann hängt, so an dem Baby.
Ja, dass man die Leute kennt, das Produkte kennt, vielleicht die
Hintergrund und so ein bisschen. Ja, ich kann das auch überhaupt bis jetzt noch nicht richtig nachvollziehen.
Das wäre meine Frage, was du von außen schätzen würdest, was so das größte Problem gewesen wäre.
Ja, also, sag es mal so, es war schon klar, als ich kurz vorm Börsengang gegangen bin, das war auch so ein bisschen mein Gefühl, jetzt muss man eigentlich gehen, so wie Jogi Löw, glaube ich, 2014, nicht, dass ich mich mit Jogi Löw vergleichen wollte, aber du weißt, was ich meine, besser aufgehört hätte, dachte ich, es kann eigentlich nicht mehr besser werden. So, ne? Also war schon klar, es wird wirklich challenging, weil man schon sah, der Markt wird auch schwierig.
Ja. Aber es ist ja bei vielen E-Commercelern nach den tollen Jahren 2020 vielleicht noch ein bisschen
so. Das ist ja bei allen gewesen. Ja. Aber ich hätte nie gedacht, sogar das Gegenteil, dass diese Firma nicht stabil genug ist, um das zu überstehen. Und was ich annehme, ich kann das wirklich nicht belegen, ist, dass der schwierige Markt dann noch zusammengekommen ist mit einem herausfordernden Owner, eine herausfordernde Ownership Structure mit dieser Holding und der Siegner Gruppe. Und ich glaube, man hat sich da auch bei dieser Sports Holding insgesamt etwas vergaloppiert. Mhm. Da man hat sich zu sehr auf irgendwelche Metathemen konzentriert, zu wenig wirklich unternehmerisch in den einzelnen Einheiten gearbeitet, Dinge zentralisiert, die man vielleicht besser nicht zentralisiert hätte, wodurch natürlich vieles durcheinander kommt. Also das sind so meine Annahmen, dass man da einfach zu stark versucht hat, sowas ganz Großes aufzubauen und sich dafür scheinbar nicht genug Zeit genommen hat.
Okay, verstehe. Wahrscheinlich du hast gesagt, ihr habt den Umsatz auf über 600 Millionen Euro hochgeklickt, hätte ich was gesagt, wie heißt denn das? Hochskaliert?
Das hört sich schlau an.
Hochskaliert. Und war das der Plan? Also hättet ihr eigentlich gedacht, das ist ja, weil du sagtest, das ist alles sehr erfreulich gelaufen. Das hört sich ja fast so an, als hätte ich eigentlich eher mit einem Tick weniger gerechnet oder sowas.
Nee, tatsächlich war das so dieses Trajectory, wie man so neudeutsch sagt, was wir auch brauchten, um dann einen erfolgreichen Exit zu machen. Ja. Wir haben das zu Beginn dann etwas schneller geschafft als geplant durch diese guten Marktentwicklungen, aber dann hätte das halt auch so weitergehen sollen und müssen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil des Grundes, warum es dann ganz schwierig wurde, weil man mit diesem Markteinbruch auch nicht gerechnet hat. Und da hast du zu viel Stock, weil du kannst ja im Bike-Bereich, kannst du ja nicht irgendwie, du hast ja keine Lead-Times von ein paar Tagen oder Wochen, wo du immer schön nachordern kannst, so wie du brauchst, sondern du musst das schon teilweise ein Jahr, zwei Jahre vorher tun und dich committen auf bestimmte Mengen. Und dann hast du plötzlich ein hohes Lager, viel Cash im Lager gebunden, plötzlich sinkt die Nachfrage, dann brauchst du das Cash, dann musst du Preise runternehmen, damit du die Ware wieder rauskriegst. Dadurch wird dein EBITDA immer schlechter. Mhm. Also das ist dann da entsteht dann so ein Bullwhip-Effekt, der irgendwann kannst du das als Firma dann nicht mehr aushalten. Und wenn dann dein Hauptaktionär, Eigentümer in Schwierigkeiten gerät, wie das dann passiert ist, dann ist halt irgendwann dann das Licht aus.
Du hast dann zum Glück einigermaßen am richtigen Zeitpunkt deinen Ausstieg gehabt, hast wahrscheinlich auch Geld damit verdient und hast dann ein Family Office, ist ein Family Office gegründet, ne?
Ja, also es hat so begonnen als Family Office, weil ich dachte...
Das ist die Swash Group.
Das müssen wir mal sortieren. Mein Family Office nennt sich Pavao. Mhm. Das hat so begonnen. Ich dachte, jetzt tue ich da meinen Großteil meines Vermögens oder sogar alles rein und möchte das weiter verwenden und wieder investieren. Ich habe dann festgestellt, ich mache nicht so gerne, wie das vielleicht viele andere Leute machen, die so 30, 40, 50 Investments haben, die einfach so aus der Hüfte raus irgendwas in irgendwas einsteigen, die Nachbarstochter macht jetzt ein neues, cooles Startup und dann gehen die dann mit. Ich will immer alles analysieren, ich bin sehr datengetrieben und dann musste ich irgendwie doch ein Team aufbauen und dann hatte ich ein kleines Team und habe ich gedacht, das ist eigentlich völlig overdone, nur um jetzt, dass der Dormann so kleine Investments macht. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen das öffnen und machen daraus ein Netzwerk für Venture Capital, Early Stage Investments. Und dann kann ich diese Struktur eben anderen auch zur Verfügung stellen. Und so hat sich dann Pavao eigentlich zu einer eigenständigen Firma entwickelt, wo ich aber auch mit investiere. Wenn ich irgendwo investiere, weil ich für einen Private Equity Fonds oder so eine Firma führe, dann investiere ich auch über das Investment-Vehikel.
Da sitzen, glaube ich, so ein gutes halbes Dutzend Mitarbeiter
genau,
drin.
Genau.
Und du hast gesagt, du analysierst gerne, die schauen sich also Zahlen, Daten, Fakten an, gucken sich Pitches an.
Ja, so 1500 im Jahr ungefähr.
Ja.
Also die nicht 1500 Live-Pitches, ja, aber 1500 Decks guckst du dann so im Jahr an.
Was für ein Schwerpunkt interessiert dich, wenn du Pitches anguckst oder wenn du Themen erstmal bekommst?
Ja, zum Glück muss ich das dann in der ersten Instanz ja alles nicht mehr machen. Ich bin ja jetzt dann nur Chairman und habe da eine CEO und ein Team, die das machen. Aber was uns da interessiert, ist ganz klar, sind zwei Aspekte. Das eine ist, gibt es da ein veränderndes Element drin? Ist das da eine Firma, ein Team, die irgendwas wirklich anders machen, die Welt ein ganz kleines bisschen verändern könnten? Und das andere ist, das muss man auch so ganz straight sagen, kann man damit Geld verdienen? Kann die Firma Geld verdienen und kann man mit dem Investment Geld verdienen? Ist da ein Multiple 5, 6, 10x möglich? Denn sonst funktioniert das ja nicht. Also das muss ja theoretisch möglich sein. Wenn du schon beim Einstieg weißt, da kann ich im besten Fall das Geld verdoppeln, das reicht nicht, weil das muss ja andere, die nicht so gut performen, ausgleichen.
Nicht jeder hat ein Family Office rumsitzen. Wenn du 10 Investments tätigst, was ist deine Erwartung, wie viele davon es irgendwie tatsächlich zu einem Exit schaffen?
Ja, also eins.
Ja.
Ja, also das ist sogar schon wahrscheinlich dann recht erfolgreich.
Dann so. Mach doch nur das eine.
Ja, das ist das Problem. Wie macht man das? Ja. Wenn du das weißt, dann let me know. Also du versuchst natürlich total gut zu analysieren. Das Team macht das auch super. Wir haben auch bisher keine Write-Offs. Das ist, glaube ich, sehr gut, weil gerade in diesen Phasen der letzten zwei Jahre sind unglaublich viele Firmen, unglaublich viele Startups auch kaputt gegangen. Also insofern, man versucht gut zu analysieren, dass man kein Geld verliert, aber wirklich rauszufinden, was ist jetzt der absolute Winner. Ich meine, das sieht man ja bei den guten VCs, die veröffentlichen ja auch manchmal, was sie nicht gemacht haben. Also da selbst bei Sequoia und wie sie alle heißen, Andreessen Horowitz und so weiter, die haben dann Uber abgelehnt, die haben Airbnb abgelehnt und so weiter. Also da kannst du so gut machen, wie du willst, so gutes Team haben, die können alle in Stanford gewesen sein. Das ist schwer zu sehen. Das ist einfach echt schwierig.
Versucht ihr bei euren Investments dann auch operativ zu helfen mit Netzwerk, mit Kapazitäten? Gehst du da einmal im Jahr durch und bügelst alles weg, was deiner Meinung nach keinen Sinn macht?
Nee, also das, dass man da so regelmäßig wie so Tabula Rasa macht, das ist unüblich. Ja. Und das, wenn man einmal drin ist, kommt es auch eigentlich nicht raus, sei denn du verkaufst deine Anteile an jemanden, der die übernimmt, oder es gibt einen Exit. Mhm. Das ist ja das, was im VC halt so ist oder auch im Private Equity. Du kannst ja nicht einfach, es gibt ja kein Public Market dafür. Insofern mitgehangen, mitgefangen und dann versucht man eher, also die Firmen so zu unterstützen, dass die gut performen, indem man die connected mit Leuten, die man kennt, mit anderen Firmen, Leute reinholt, die vielleicht Berater sind, die denen mal in schwierigen Zeiten helfen, oder man macht selber. So, das ist, man versucht dann eher die Familie durchzubringen. Ne? Also da ist man sicher nicht so, jetzt muss hier alles über die Klippe springen.
Aber selbst mit dem Family Office bist du noch nicht ausgelastet. Es gibt ja wahrscheinlich einen Moment, wo viele denken, hätte ich die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen weniger zu arbeiten, würde ich mehr Golf spielen oder sowas. Aber du hast jetzt gesagt, du willst auch weiterhin operativ tätig sein und hast eine große, ich glaube ja, weiß nicht, ob Freude das richtige Wort ist, aber ein großes Interesse daran, Buy and Build, Roll-Up, IPO-Vorbereitung, auch dieses ganze Vorbereiten auf die nächste Stufe bringen, wirklich aktiv mitzubegleiten. Was ist deiner Meinung nach da dein größtes Talent, das diesen Wert bringt, und warum macht dir das Spaß?
Ja, erstmal vielleicht, um das einzuordnen, dieses Family Office oder diese Investmentgesellschaft Pavao, heißt sie, das habe ich ja so aufgestellt, dass ich da im Grunde nur über die Woche verteilt vielleicht 8 Stunden oder so investieren muss. So, deswegen bin ich absolut damit nicht ausgelastet. Das ist auch so designt, weil ich ja mein Hauptjob ist, wie du sagst, weiterhin Firmen führen. Erstmal warum? Weil ich habe jetzt noch nicht solche Exits gemacht, dass jetzt ein reines Privatier-Dasein überhaupt denkbar gewesen wäre. Also vielleicht schon.
Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich recht,
das ist
recht
ja immer
individuell, ne?
Ja, ist richtig. Das ist eine Definitionsfrage.
Ich kriege immer Instagram-Werbung, da steht mit 250.000 Euro in den Ruhestand gehen. So geht's.
Ja, ja, okay, das müssen Sie mal meiner Familie erklären. Aber,
nicht vorher.
Jetzt sage ich schon Sie zu, jetzt, weil du jetzt so ein Instagram-Style gesprochen hast, sage ich so ja. Sie plötzlich zu dir. Also erstmal schien das für mich jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, um sich da über das überhaupt in Erwägung zu ziehen. Außerdem ist es so, dass das überhaupt nicht zu mir passt.
Ja.
Also die ich liebe es zu arbeiten und ich mache ja auch das, was ich machen will. Ja, es gibt ja viele Leute, die machen irgendeinen so Scheißjob und gehen da irgendwie 5 Jahre hin und wollen immer gelbe Scheine und so. Ich wusste ganz lange gar nicht, dass das gelb ist, das Ding. Weil wo ich immer denke, was soll der Scheiß, dann mach doch was anderes. Ne? Also sehr so hinquälen und mein Chef ist ein Arschloch und all das so, ne? Das habe ich nie gehabt. Also, und wenn ich es hatte, dann habe ich mir relativ schnell überlegt, okay, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich hier weg. Ne? So. Also deswegen, ich möchte, mache Sachen, die mir Spaß machen und deshalb fühle ich mich auch überhaupt nicht schlecht, da jetzt wieder sehr intensiv in so einem Projekt zu sein. Und als dann ein Headhunter mich ansprach und gesagt hat, das war so in der Zeit nach Internet Stores, als ich dann anfing, diese Investmentfirma aufzubauen, hey, hast du Lust für einen Private Equity Fonds wieder was zu machen? Da ist ein spannendes Projekt für FSN Capital. Und dann habe ich mich damit natürlich auch sehr gerne befasst. So, das kommt natürlich immer drauf an, was sind das für Leute und so weiter und so weiter, ob man das macht. Aber das hat dann auch schon gehuckt. Und worum geht's da? Das ist
jetzt die Swash Group.
Das ist die Swash Group, okay. Die wir gerade bauen. Und die größte Tochter oder das Kernunternehmen ist Megabart. Genau, einer der Marktführer im Bereich. Früher hieß es Sanitärhandel, wir nennen es jetzt Bathroom Commerce, weil muss ja cool werden alles, ne?
Absolut.
Und so kam das dann, dass ich dann dachte, hey, das ist doch cool, da möchte ich meine Erfahrungen einbringen und sowohl das Unternehmen bauen, umbauen, aufbauen und dann auch irgendwann auch eine Exit wieder vorbereiten.
Hast du zum Bathroom Commerce ein paar Eckpunkte? Also ich glaube, du hattest mir gesagt, das ist im Grunde ist das Badezimmer der teuerste Raum im Haus.
Ja, also das Badezimmer ist sowieso echt ein spannendes Thema. Das war auch so, als ich angerufen wurde damals von Spencer Stewart, ey, hast du Lust, sowas zu machen? Habe ich gedacht, ja grundsätzlich, ja, aber worum geht's denn? Und dann hieß es ja Megabad. Und ich so, wie, also hier so sanitär. Und,
hat doch jeder schon
Badezimmer. Habe ich erstmal aufgelegt, also natürlich nicht unverschämt, einfach aufgelegt. Dachte ich, nee, das, forget it. Ich war vorher, habe ich Bike und Outdoor gemacht, da war man eingeladen zu irgendwelchen coolen Downhill-Events.
Sportliche und, Menschen,
genau,
coole Partys.
Und alles total abgefahren. Ja. Ne? Und dann plötzlich bin ich jetzt irgendwie mit so sanitär, dachte ich so. Ne? Und das fand ich total uncool erst. Und dann habe ich, aber zum Glück, der Partner von Spencer Stewart, der hat dann immer wieder nachgebohrt, so nach dem Motto, denk doch mal richtig nach. Und dann wurde mir klar, was das eigentlich für ein spannendes Gebiet ist, denn das Badezimmer ist ja so ein Kernthema in deinem Leben. Du beginnst jeden Tag dort und endest jeden Tag dort. Also zumindest der, sag ich mal, durchschnittliche Europäer. Muss man vorsichtig sein. Und das ist der einzige Ort oft, wo du alleine sein kannst, wo du mal für dich bist, wo du dich um dich kümmerst und so.
Ja.
Vielleicht auch noch in der Küche.
Wo man auch mal in den Spiegel guckt. Also wo man auch noch mal irgendwie guckt, wer bin ich eigentlich?
Und reflektiert und denkt was ist eigentlich los? Wieso hast du jetzt plötzlich solche Falten?
Ja.
Und warum siehst du traurig aus?
Das, meinst du das allgemein oder mich?
Nee, du siehst ja top aus.
Okay,
ne? Aber es gibt ja auch Leute, die entdecken dann da Falten. Und ja, und das Badezimmer wandelt sich ja auch. Ne? Das ist, früher war das ja nur so ein Funktionszellen. Mhm. Es wird immer größer. Also ich erinnere mich noch an das Badezimmer meiner Eltern, wo ich mit meinen beiden Brüdern, wo wir groß geworden sind, das war winzig. Mhm. Da konnte man sich kaum drehen. Ja, und jetzt hat man größere Badezimmer, wenn möglich. Da kommen immer mehr so Wellness-Elemente rein, wenn man es sich leisten kann. Und ja, und das ist halt so, da ich dachte, irgendwie ist das ein total wichtiger Raum für den Mensch. Und es ist ein total teurer Raum, wie du gesagt hast. Das ist mit der Küche oder wahrscheinlich sogar noch vor der Küche, je nachdem, wie man natürlich seine Küche einrichtet, der teuerste Raum im Haus und auch das, wo man sich am wenigsten gerne rantraut, so als User. So, ne, wenn
wo die Hürde sehr hoch ist, zu sagen, ich mache da mal was, wo kriege ich ein Angebot, oh, das wird ja eh nichts, ich lasse das lieber, dann streiche ich die Fliesen.
Wer macht mir das? Ja. Warum jetzt? Dann kommt der Handwerker und sagt, du kannst doch nicht bei Megabad bestellen, dann musst du bei mir bestellen und so, da kommen wir vielleicht später noch drauf, auf diese absurde Marktstruktur. Und das fand ich dann cool, weil ich denke, das ist die ganz hohe Schule des E-Commerce, Also Complex Products und Services, weil das muss ja auch irgendwie installiert werden. Und das, da ist, steht eine Marktveränderung an, da steht eine Disruption an, weil die Customer Journey aktuell ist die Hölle. Also und da nehme ich uns auch nicht aus. Man kann bei uns gut Sachen bestellen, aber wenn du jetzt wirklich beraten werden willst, was designen willst und vielleicht auch am Ende noch jemanden willst, der das installiert und so, ganz schwierig so. Und da dachte ich, hey, das ist doch geil, das will ich umbauen. Und wenn mir das gelingt, dann erschließt du natürlich auch ganz anderes Marktpotenzial. Also der gesamte Sanitärmarkt in Europa ist, glaube ich, zwischen 25 und 30 Milliarden groß. Und davon haben wir jetzt aktuell mit der Swash-Gruppe, was machen wir dieses Jahr vielleicht, 300 Millionen Umsatz und das ist ja lächerlich. Also wir müssen ja auf eine Milliarde, 1,5 Milliarden, dass wir da einfach eine Rolle spielen. So. Und das finde ich halt spannend.
Das heißt, du kommst da rein und sagst, guten Tag, ich bin der Hans. Wir sind jetzt bei 300 Millionen. Eigentlich müssen wir auf 1,5 Milliarden. Wer hat die beste Idee? Oder also wie? Also ich gibt ja schon auch viele Unternehmen, die freuen sich, wenn sie ein paar Prozent wachsen im Jahr, gerade auf so einer Höhe.
Ja.
Wie schafft man das da, einen Wachstumspfad den Leuten im Kopf vorzubereiten, sodass die auch selbst dran glauben und sagen, ja, das schaffen wir, das können wir hinkriegen.
Ja, das ist tatsächlich eine absolut spannende Frage. Und da muss man auch immer total vorsichtig sein, dass man nicht in so Schwachsinnigkeiten abgleitet und so Fantastereien, wo du dann ja die Leute verlierst, die dann sagen, ja, der Dormann, der hat sich jetzt irgendwas eingeredet, das geht doch gar nicht möglich. Ja. Ne? Also genauso, wenn du jetzt mit einem Kreisliga-Club sagst, jetzt nächstes Jahr wollen wir die Champions League gewinnen, das ist dann rein technisch gar nicht möglich. Ja. So, und deswegen, also man muss auf jeden Fall eine super gute Story erzählen. Also Storytelling ist da total wichtig. Und die auch so erzählen, dass Mitarbeiter jeglicher Art da dem auch folgen können.
Ja.
So. Und das andere ist, diese Story aber dann so mit Daten zu connecten, dass du die verschiedenen Welten der Menschen, also auch den Finanzchef, den man ja immer so als den quasi Buhmann immer so gerne nennt, die Strategie oder Investor Relations, aber auch die Leute im Lager irgendwie mitnimmst.
So. Ja, dass sie nach Hause gehen und uns und sagen,
oh, das ist durchaus denkbar. Ja. So, und das so zu kalibrieren, ist schwierig. Ne? Dass man es nicht too much oder zu wenig, weil wenn du kommst und sagst, ich möchte jetzt von 300 Millionen auf 320, verändert sich genau gar nichts. Mhm. Weil alle denken, ja, müssen wir nur einfach ein bisschen, kommen wir vielleicht eine Minute vorher zur Arbeit oder so. Mhm. Also, da passiert nichts. Wenn du sagst, ich will von 300 auf eine Milliarde, dann musst du viel verändern.
Ja.
Dann musst du, hey, Moment mal, können wir das in Deutschland eigentlich überhaupt? Haben wir da nicht, müssen wir andere Länder, müssen wir nicht dann viel mehr von der Wertschöpfungskette vielleicht abdecken, Eigenmarken oder auch den Service, die Installation mit dazu nehmen? Dann kommen ja ganz andere Themen auf. Ne, wenn du nur so inkrementell was veränderst, passiert relativ wenig. Ganz im Gegenteil, da läufst du Gefahr, dass du schrumpfst, weil die Leute nämlich dann träge werden und so. Ne, da, ich bin natürlich kein Bayern-Fan, weil ich komme ja aus dem Ruhrpott, aber das kannst du da lernen, dass die, obwohl die top sind, immer noch versuchen weiter. Und wenn die mal nicht top sind, dann ist da so lange Rambazamba, bis sie wieder top sind. So. Und diese Spannung, die musst du natürlich haben. Und das ist eigentlich die Kunst.
Gibt es aus deiner, gerade die Erfahrung, vielleicht auch ein Unternehmen zum IPO zu begleiten, ist schon etwas sehr Besonderes und ja auch sehr wertvoll. Gibt es so eine Art Playbook, das du hast, wo du sagst, hier, jetzt habe ich eine gute Story, aber jetzt muss ich auch gucken, dass wir im ersten halben Jahr irgendwo so einen kleinen Leuchtturm hinstellen von irgendwas, wo die sagen, ah, stark, da hätten wir gar nicht gedacht, dass an der Stelle so schnell irgendwie was passieren kann.
Ja, also das Thema IPO, ist natürlich klar, dass das auch heute zur Sprache kommt. Da sehe ich natürlich immer so ein bisschen, jetzt ein bisschen zwiespältig, weil zum einen ist es uns damals gelungen, als Team mit der ganzen Gruppe da diese Sports United an die Börse zu bringen, 21. Das war natürlich ein Riesenerfolg. Gleichzeitig war das Unternehmen dann aber 2 Jahre später wieder weg. Weil aus verschiedensten Gründen musste dann das delistet werden und dann auch hat dann Insolvenz angemeldet und existiert jetzt nicht mehr. Deswegen muss ich da genau überlegen, wie ich darauf antworte. Also zum einen ist es erstmal so, um ein Unternehmen an die Börse zu kriegen, würde ich sagen, ist eine attraktive und stetige Entwicklung von Top- und Bottomline natürlich ganz klar erforderlich. Es sei denn, du hast jetzt so eine abgefahrene Tech-Story wie irgendwie SpaceX oder so, wo ich jetzt gerade dabei bin, indirekt zu investieren, wo du dran denkst, dass die vielleicht die Menschheit verändern und da ist jetzt erstmal egal, ob die jetzt einen Gewinn machen oder so. Aber wenn du im normalen Unternehmensumfeld bist, brauchst du natürlich eine gute Entwicklung von Top- und Bottomline Und dann brauchst du diese Metastory, von der ich gerade sprach. Und diese Metastory muss nach innen und außen funktionieren und du brauchst eine entsprechende Ambition. Das haben wir auch gerade schon besprochen. Ne? Wo willst du eigentlich hin? Und eine entsprechende Marktposition. Ne? Also du kannst jetzt ja nicht als Nummer 7 im Markt sagen, ich verändere den Markt, sondern dann besser bist du Nummer 2 oder besser noch die Nummer 1. Und das ist mal so um es hinzubringen an die Börse. Und du musst für diese Story, denn für Börse ist ja Story immer ganz, ganz wichtig, das ist ja eigentlich Psychologie, ne? Brauchst du natürlich schon auch Belege. Das, was du meintest mit den Leuchtturmprojekten, wo du sagst, hey, guck mal, was wir hier gemacht haben, das zeigt in diese Richtung. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mal als konkretes Beispiel das Thema Badezimmer, wenn ich jetzt sage, wir wollen ganz viel Marktpotenzial erschließen, weil wir das Badezimmer als Ganzes und das Renovieren, Neubauen von Badezimmern in eine völlig neue Customer Journey kreieren wollen, dann fängt das ja schon mal damit an, dass du das Badezimmer, dein Badezimmer vermessen und visualisieren musst, damit dich einer beraten kann, wie willst du das denn umbauen? So, und wenn du dann so eine Journey dann erzählst, die du in der Zukunft haben willst und wo du mit ganz neue Kundensegmente erschließen willst, dann musst du natürlich belegen, wie wollt ihr das denn machen? Dann kommt nämlich zum Beispiel jemand und fragt, ja, wie soll denn ein normaler Mensch sein Badezimmer vermessen? Und dann brauchst du irgendwas, irgendein Gadget, ein Tool, wo du sagst, hey, da gehst du einmal mit dem Smartphone durch oder schmeißt irgendeine Kamera rein und die vermisst automatisch mit einem Referenzobjekt im Raum oder so das ganze Badezimmer und sofort hast du den Grundriss bei deinem Badezimmerberater und kannst sofort loslegen. Und das muss man dann belegen, dass sowas auch funktioniert. Also es sind sehr häufig auch technische Lösungen, die dann daher müssen, damit dir die Börse, der Investor glaubt, dass das wirklich passieren kann. So, also das wäre mal so diese Metastory. Und dann noch wichtiger, und jetzt geht es um den anderen Punkt, wie hält man denn ein Unternehmen an der Börse? Da habe ich ja jetzt leider, was ich auch in Sachen Shares dann auch natürlich miterleben durfte, negative Erfahrungen gemacht. Da braucht man halt auf jeden Fall die richtige Ownership-Struktur. Und hier in dem Fall war das, obwohl das börsennotiert war in den USA, wo ja alle dann hinwollen, ne? Die Wall Street, da war es halt eine zu große Abhängigkeit von einzelnen Shareholdern, die dann so ein Unternehmen eben sehr stark belasten können. Und das sollte man auf jeden Fall tunlichst dann vermeiden. Also wenn man schon an die Börse geht, muss man gucken, wie viel floatet man, wie viel geht in den quasi wirklich in den freien Markt. Und wenn du große Shareholder weiterhin hast, was normal ist, dann darf da nicht einer zu mächtig sein und vor allem von einem darf man nicht zu sehr abhängig sein, was Finanzen angeht. In dem Fall ging es ja dann auch darum, dass Finanzierungszusagen dann nicht eingehalten wurden seitens der Siegner. Und ja, und das hat dann am Ende natürlich zum Zusammenbruch geführt. Also da würde ich jetzt sehr, sehr genau darauf achten, weil beim nächsten Mal, wenn sowas ansteht, wer steht eigentlich dahinter und sind das Profis in diesen Themen? Kann man sich darauf verlassen? Und das ist natürlich jetzt was ganz anderes mit FSN Capital, wo ich jetzt arbeite, einer der sicher besten, erfolgreichsten Mid-Cap Private Equities aus den Nordics. Ja, das sind da Leute, die nur sowas machen. Das sind einfach Profis und da kann ich total viel lernen und da habe ich jetzt tatsächlich ein anderes Gefühl.
Wenn du in den Umsetzungen bist, was ist für dich die größere Gefahr? Fehlende Fähigkeiten beim Team? Oder eine negative Attitude? Also kämpfst du, was macht dir mehr Blutdruck, wenn Leute sagen so, Hans, du, ich, also das, wir können es probieren, aber ich sagte jetzt schon, so wird das nichts. Ja. Oder wenn jemand sagt so, ich will ja, aber ich weiß nicht wie.
Also ganz total klare Antwort, die Attitude ist das Entscheidende. Also ich komme oft so mit so Sport- und Fußballbeispielen, weißt du, es gab so Leute wie, weiß ich, Berti Vogts oder Dieter Eils oder so, die vielleicht mit mittelmäßigen oder sogar überschaubaren technischen Fähigkeiten beschlagen waren, aber die einfach die richtige Einstellung hatten, ne? Die einfach keinen Ball verloren gegeben haben und so, ne? Und das ist das Entscheidende, weil lernen kannst du ja immer. Heutzutage so einfach, wenn du zu irgendeinem Thema nichts weißt, lässt du dir einfach vom Copilot oder von ChatGPT mal eben eine Zusammenfassung schreiben. Das wird jetzt nicht perfekt sein,
ja.
Aber du bist dann schon, hast 3 Tage Einlesen gespart.
Ja.
Also deswegen, Attitude ist das Entscheidende, das Wollen und Bock haben. Und die Leute, die dann so Dienst nach Vorschrift machen, machen mich wirklich auch richtig nervös, weil ich in dem Moment tickt bei mir die Uhr. Du hast ja im Private Equity einen gewissen Zeitdruck. In der gibt es eine Holding Period, wo das Unternehmen gehalten wird. Und irgendwann wird es wieder abgestoßen. Das ist einfach der Lauf der Dinge. So, und in der Zeit musst du es wertvoller machen, erfolgreich machen oder erfolgreicher. Und wenn ich dann sehe, dass Leute irgendwie keinen eigenen Drive haben, dann tickt die Uhr, weil ich merke, die kommen jetzt ja auch nicht vorwärts. Ich denke aber, die kommen vorwärts, weil ich die natürlich denke, die sind doch alle genauso drauf wie ich oder wie das Führungsteam. Das macht mich schon sehr nervös und auch ärgerlich dann, weil ich finde, so ein Job kann so viel Bock machen. Man muss ja auch dankbar sein, dass man das machen darf und da nicht irgendwie drum chillen und so denken, oh, hoffentlich ist bald Feierabend. Also ich meine, dafür ist einfach die falsche Branche dann.
Ist diese Holding Period auch gezeichnet von vielen Investments wieder? Oder muss man im Grunde eigentlich sagen, du, wenn wir da Geld brauchen, müssen wir das irgendwie selber versuchen, durch an anderen Stellen vielleicht was einsparen oder durch Effizienzsteigerung so ein bisschen selber hinzubekommen? Dann können wir auch gerne wieder investieren.
Ja, das kann man nicht ganz so einfach beantworten. Also so, dass das Private Equity Fonds natürlich, wenn du eine Buy-and-Build-Story hast, wo du sagst, man hat nicht nur ein Unternehmen, was man jetzt weiterentwickelt und irgendwann wieder exitet, sondern wir fügen auch weitere hinzu, um daraus eine Gruppe zu machen oder eben auch sogar zu verschmelzen, je nachdem, wie weit das gehen soll. Dann, und du performst gut und identifizierst gute weitere Unternehmen zum Zukaufen, dann supporten die dich natürlich bei den Zukäufen und helfen dir dafür, Kapital aus dem Fonds bereitzustellen, aber auch Fremdkapital, weil wir sind ja bankable, wir sind ja profitabel und verdienen Geld, deswegen ist das auch sehr gut mit Fremdkapital machbar, also zum Teil Eigen, zum Teil Fremdkapital, also das ist gar keine Frage, aber was so den normalen Umbau angeht, wo du dann investierst in neue Tech-Stack-Themen oder so, das musst du schon weitgehend aus dem laufenden Cash hinkriegen. Ja, da kannst du jetzt nicht permanent, wenn du sagst, jetzt habe ich ein größeres Transformationsprojekt, wir brauchen einen neuen Webshop hier oder da, dann wieder bei einem Fonds anrufen. Also das musst du dann schon selbst auf die Beine stellen.
Ist für dich wahrscheinlich ist ein großer Vertriebsweg für euch Online-Marketing oder über welche Vertriebswege wächst ihr?
Ja klar, also einen ganz großen Teil des Umsatzes, den Megabart oder Swash aktuell macht, ist B2C, Endkunden und das ist digitaler Umsatz. Also wir haben auch zwei physische Stores, die aber eher als Outlet fungieren und da gibt es jetzt aktuell auch keine Rollout-Strategie, wir wollen jetzt 100 Läden in Europa eröffnen oder so, weil das ist sehr, sehr kompliziert, physischer Handel mit Sanitärthemen. Und insofern, das ist digital und das heißt natürlich Online-Marketing, genau wie du sagst.
Was sind so die Top-Produkte? Gibt es so Produkte, so 5 Produkte, die irgendwie 20-30% Umsatz ausmachen?
Natürlich gibt es das. Man kann jetzt, ich glaube, das ist ähnlich wie in anderen Branchen. Du hast so 500 Produkte, 500 bis 2000 Produkte, je nachdem, wie du aufgestellt bist, die machen die Hälfte deines Umsatzes. So, und dann hast du so die anderen 390.000 so ungefähr, die verteilen sich. Du brauchst aber, du kannst nicht nur.
Ja, man braucht auch die Scheibe und den Einleg-Knupsi und
genau,
den,
weil wenn du das nicht hast, kaufen die Leute nicht bei dir, weil die wollen ja das Thema Bart erledigen. Ja. Und wenn du dann nur so manche Produkte hast und die müssen für einen Ersatzteil für deine Armatur wieder woanders hingehen, verlierst du die. Und deshalb gibt es natürlich diese Produkte und es gibt auch Produkte, die sie besonders visibel im Markt sind, wo natürlich dann auch das Pricing sehr, sehr stark auch an den Markt angepasst werden muss, weil du sonst aus dem Markt bist. Also das ist wie in jeder anderen Branche auch. Und es gibt natürlich auch eine typische Journey, wenn jemand sein Bad renoviert. Mit was fängt man an? Also zum Beispiel meistens mit dem Waschplatz. So, das sind jetzt so Begriffe, die kenne ich jetzt neuerdings, seit ich in der Sanitärbranche bin. Dann schaust du erstmal, okay, wie mache ich denn mein Waschbecken und Spiegel und so weiter? Und dann guckst du, okay, Dusche, WC und so. Da gibt es einen bestimmten Ablauf und dafür musst du dann halt idealerweise, musst die Kunden da eben durch mitnehmen.
Du hattest vorhin gesagt, dass es wichtig ist, dass man die richtigen Themen zentralisiert in so einer Gruppe zum Beispiel und manche Themen dann aber auch in den einzelnen Unternehmen lässt. Was wäre für dich ein Beispiel für ein Thema, das man toll zentralisieren kann, vielleicht in der Swash Group, aber was Themen sind, wo du sagst, in meiner Erfahrung muss das im Unternehmen bleiben?
Ja, also die Logik, der folge ich eigentlich schon immer, ist so ein bisschen die, je näher es zum Kunden geht, umso weniger gut kann man das zentralisieren. Weil man geht von einer internationalen Gruppe aus mit verschiedenen Shops, verschiedenen Regionen und Ländern. Je näher du am Kunden bist, umso mehr brauchst du dafür regionale Teams, Spezifika eines Landes, eines Marktes. Also zum Beispiel erwartet tatsächlich ein portugiesischer Kunde einen völlig anderen andere Bildsprache bei einem Online-Shop als ein Schwede. Das ist natürlich jetzt, ohne total stereotyp zu sein, ist es tatsächlich so, dass du dann in den Nordics die Leute begeistern kannst mit Bildern mit schlechtem Wetter und irgendwie man hält sich, man widersteht den Elementen, während der Portugiese das als eine absolute Psychoterror empfindet und da auf keinen Fall einkaufen würde. Ja, also das ist jetzt sehr stereotyp. Ja, okay, aber
so kann man dann klar, wenn man sagt, wir haben jetzt eine zentrale Bildproduktion.
Schwierig.
Warum läuft das auf einmal nicht mehr?
Genau, das sind auch übrigens die Probleme, die ja dann selbst große Unternehmen haben, wenn sie dann in die USA expandieren oder so, die kommen eben aus diesen Punkten. So, und deshalb, wenn man so eine Gruppe baut oder auch neue Online-Shops eröffnet, würde ich sagen, alles, was nah beim Kunden ist, sollte eher regional und eher mit Leuten besetzt werden, die eben diese Kultur, die den Kunden verstehen. Und je weiter weg du kommst, umso mehr kannst du auch zentralisieren oder zentral managen. Das heißt, wenn du jetzt keine besondere Art von Logistik hast, die so besonders wertschöpfend ist, weil du, was weiß ich, zum Beispiel einen Tennisschläger bespannen musst oder so, das ist natürlich was Besonderes. Aber wenn du einfach nur normale Logistik hast, die kann auch zentral gemanagt sein. Ne? Da geht es ja nur darum, wie kriege ich Ware rein und raus und kurze Lead Times, günstige Logistikkosten und so. Da machst du dir deinen Logistik-Footprint in so einer Gruppe so perfekt wie möglich. Und da ist völlig egal, ob du jetzt vielleicht, da schließt du vielleicht auch mal eine Logistik und verlegst die in ein anderes Land oder so. Ne? So, das ist zum Beispiel was man zusammen managen kann. Finance genauso. Also, dass das Finanzdepartment, denen ist im Grunde wurscht jetzt, welche Art von Belege die bearbeiten. Es ist jetzt ein bisschen sehr vereinfacht dargestellt, aber das kannst du auch zentralisieren. Da kannst du auch so eine Art Service Center draus machen. Oder wo es natürlich auch geht, und da ist es aber kritisch, Teile der IT kann man auch zentralisieren. Man muss nur aufpassen bei den Developern und so. Du entwickelst damit das Produkt, was der Kunde sieht. Und da musst du auch wieder vorsichtig sein, weil wenn du da Fehler machst, dann verlierst du die besten Developer, plötzlich läuft der Laden nicht mehr. Also da muss man auch vorsichtig sein. Aber das ist rein technisch auch was man durchaus zentral managen kann.
Wenn ich jetzt so ein Produktmanager von der Megabart-Webseite, Plattform, wie du das nennst, fragen würde, was glaubst du, lieber Produktmanager, was sind Hans Prios für 2024? Was würde dir jetzt sagen?
Also da würde sich aktuell hoffentlich das Team äußern, dass wir derzeit an einer signifikanten Verbesserung unserer Conversion Rate arbeiten. Und das deshalb, weil du hast ja recht hohe Kosten, hast ja vorhin schon erwähnt, SEA, SEO und so weiter, um Traffic auf deine Website zu bekommen. Und so im Durchschnitt hast du eine Conversion Rate von 2% im E-Commerce. Das wird auch so akzeptiert, dass das eine total okay ist. Aber wenn man sich das mal überlegt, dass ich nur 2% des Traffics konverten, wenn du das nur um 1% erhöhst, was das für einen Hebel hat, weil du hast ja nicht mehr Kosten. Ne? So. Und das ist was, wo wir uns aktuell sehr intensiv mit befassen. Und man kann das ja auch heutzutage sehr gut analysieren. Gibt super Tools dafür, um zu sehen, wo verlierst du den Traffic. Und da sind wir aktuell sehr intensiv dran, zum Beispiel den Checkout zu optimieren, wo wir viel zu viel Traffic verlieren bei Megabart. Wir sind natürlich auch noch auf einem alten Tech-Stack. Das wird alles komplett umgebaut gerade. Und da ist auch mal schwierig, wann machst du das? Ne? Also wann wechselst du zum Beispiel ein Shop-System? Weil das dauert immer eine Zeit, bis das neu performt, und dann verlierst du in
dauert
der Zeit
Umsatz. Zweimal so lang, kostet dreimal so viel und bringt leider nur ein 5%.
Genau, deswegen optimieren wir auch weiterhin das Alte, obwohl wir wissen, dass wir das ablösen werden.
Wenn jetzt Leute zuhören und sagen, oh, das ist schon ziemlich cool, so einen Umsatz zu haben und dann solche Ziele zu formulieren und zu versuchen, die Mitarbeiter mitzuziehen. Hast du so eine Art 5-Punkte-Checkliste, wo man gucken kann bei seinem eigenen Unternehmen, welche Fragen man sich stellen kann, um vielleicht auch zu sagen, vielleicht gehen nicht nur 2%, sondern vielleicht gehen auch 20% mehr?
Ja, also das heißt Checkliste. Also es kommt immer total auf die Branche an. Ne? Man muss erst mal schauen, in was für einem Markt bewege ich mich denn? Ne? Wenn ich jetzt in so einem Steady State sich befindenden Markt bin, ist das schwierig. Also auch da gibt es Beispiele. Ich habe immer gedacht, zum Beispiel, es wird nie einen neuen Sneaker-Brand oder so geben, ne? Weil wer will gegen Nike und Adidas groß was ausrichten? Und dann kommt On und geht damit dann sogar erfolgreicher als wir damals an die Börse und so weiter. Also das ist natürlich was, wo manchmal doch mal überrascht ist. Aber grundsätzlich, wenn du in so einem eingeschwungenen Markt bist, ist das schwierig. Weil da muss man den dann total disruptieren, um das zu verändern. Und das ist immer manchmal schwierig. Nicht manchmal, sondern immer schwierig. Vor allem, wenn du dann so ein Team hast, was so Dienst nach Vorschrift macht und so total eigentlich in so einem Trott ist, dann zu sagen, wir disrupten hier alles, das ist, du bist ja immer so ein Spinner so ein bisschen. Ne? Also mein alter Kollege Olivier Ronchon, der Probike-Gründer, hat dann immer gesagt, du bist dann so ein Clown, wenn du so irgendwelche absurden Dinge versuchst, aber die Basics nicht mal im Griff hast. Ne? Und also da ist es schwierig. Aber wenn du natürlich in einem Markt bist, wo du merkst, da verändert sich was, da steht schon im Markt die Veränderung bevor, da kann man dann auch sagen, lass uns doch mal einfach höher zielen. Ne? Nicht die 2%, lass auch auf 20 gehen. Und wenn wir dann 17 schaffen, sind wir ja trotzdem cool. Also das kommt erstmal drauf an, in welchem Markt ist man, in welcher Branche. So, dann ist sicher wichtig, ist mein Team dafür ready. Ne? Manchmal hat man ja das Glück, man kommt irgendwo hin und da sind schon coole Leute und die Struktur ist gut. Das ist zwar selten, aber kommt schon mal vor. Aber wenn das nicht so ist, dann musst du das auch erstmal so dahin biegen. Du musst sagen, wie muss denn eigentlich ein Team aufgebaut sein, was sowas kann? Und da musst du die Leute holen. Das ist ganz wichtig. Du brauchst die Top-Leute, dieses, was Steve Jobs, glaube ich, immer gesagt hat, diese A-People, die braucht man halt. Weil du kannst das nicht als CEO
machen. Da führt kein Weg drumherum.
Absolut keine Chance. Du kannst natürlich gute, die schon da sind, auch weiterentwickeln. Das ist klar, du kannst nicht alles neu machen. Aber die nicht passen, die müssen leider gehen. Ja. Und du musst die ersetzen durch Top-Leute. So. Ja. Das ist mal der zweite Punkt. Und dann kommt das ganze Thema Technologie. Das ist so, finde ich, so der dritte Aspekt. Prozesse und Technologie, die muss halt stimmen. Und wenn die nicht stimmt, dann kannst du zwar eine Zeit lang durch so extreme Fleißleistungen auch mal total gut performen, aber nicht über Jahre dann immer 20% wachsen, 20%. Das heißt, du musst gucken, wie ist der Tech-Stack und was muss ich neu machen? Und da darfst du dann auch nicht zu oft verschieben. Du musst es dann auch machen. Also zum Beispiel bei Megabart gibt es kein vernünftiges Produktdatenmanagementsystem, also PIM in der Welt der Online-Händler. Und du kannst kein erfolgreicher Händler sein, wenn du deine Produktdaten nicht perfekt im Griff hast. Das heißt, das muss her. Ja, du musst, da gibt es verschiedene Ansätze. Du kannst das klassisch machen. Du kannst das über solche Syndication-Plattforms machen, wo Produktdaten aus verschiedenen Richtungen zusammenkommen. Aber du brauchst das. So, und das muss eben passieren. Also das wäre so der dritte Teil, Prozesse und Systeme.
Das sind ja alles auch wirkliche Expertenthemen. Zum PIM gibt es irgendwie Expertenthemen, oder muss man Experte sein oder bietet es zumindest an, zum Online-Marketing, zum Tech-Stack, People, Strategie. Ich hoffe, dass du nicht überall einer der besten Experten Deutschlands bist, sozusagen, sondern dass du einen guten Weg gefunden hast, Informationen zu verdichten und dir da eine Ableitung davon zu machen. Aber wie arbeitest du dich in ein Thema rein, von dem du jetzt noch nicht 10 Jahre Berufserfahrung hattest, aber große Entscheidungen von dir abhängen? Und vielleicht sogar auch im Haus, der eine sagt auf jeden Fall links lang und der andere sagt, nee, ganz klar rechts lang.
Ja, das ist eigentlich eine Grundsatzfrage, die du jetzt jedem oder jeder CEO stellen könntest oder Führungskräften. Ne? Grundsätzlich ist es so, ich darf auf gar keinen Fall der beste Experte in den Themen sein, weil wenn ich das bin, dann läuft was ganz gehörig schief. Ja. Ne? Also dann bin ich entweder auf einem völligen Abweg. Kann ja auch mal sein, manchmal haben wir ja so Steckenpferde, wo man als
Du hattest Chef, auch vorhin gesagt, als du ankamst, sagtest du, es ist ein Indikator für dich, dass du zu tief im Thema bist, wenn du nicht über dein iPad arbeiten kannst. Ne? Weil du sagst, wenn du irgendwie Excel-Tabellen mit 24 Tabellenblättern öffnest, dann heißt das, du bist schon viel zu tief im Thema.
Genau, das ist ganz witzig. Tatsächlich mein Management-Tool, ich benutze nur mein iPad Pro, keine Werbung hier, es gibt auch andere Tablets, die gut funktionieren.
Es gibt auch andere iPad Pros.
Ja, das kleinere. Ja. das ist tatsächlich so, das benutze ich seit Jahren und auch zum Teil zum Leidwesen meiner Mitarbeiter oder Ex-Mitarbeiter, die immer wussten, jetzt, da kann er jetzt das wieder nicht öffnen oder jetzt kommt er wieder und macht handschriftlich Ergänzungen mit seinem Stift auf Dokumenten so. Aber das ist wirklich so, wenn ich damit nicht arbeiten kann, weiß ich, es läuft was schief. Weil wenn du so ein wenn du Group CEO von so einer Geschichte bist und da ein paar hundert oder tausend Menschen verantwortlich für bist, kann es nicht sein, dass ich in so riesigen Details, riesigen Excel-Tapeten in der Zeile 237 dann stattfinde. Ich meine, manchmal macht man das. Im Budgetprozess und so ist das natürlich dann schon natürlich auch manchmal erforderlich oder bei Due Diligences, aber grundsätzlich ja. muss ich damit arbeiten können. Und das ist für mich immer mein Indikator. Und das ist der Punkt, zur Frage zurückzukommen. Micromanagement ist halt absoluter Horror für mich. Wenn ich das mache, weiß ich, es läuft was gar nicht gut, dann werde ich halt, gehe ich immer näher ran und ich merke, offensichtlich läuft es gerade nicht gut. So, und das kann ich aber nur kurzfristig, weil mich das auch total stresst, weil ich dann denke, ich habe scheinbar nicht das richtige Team. So. Also das habe ich auch irgendwann mal vor Jahren gesagt, wenn du micromanagst, dann hast du deinen Hiring-Prozess nicht genug micro gemanagt, weil dann hast du scheinbar nicht die richtigen Leute. So. Und da, das ist für mich wichtig, dass ich die Leute da habe, die die richtige Einstellung haben, haben wir darüber gesprochen, aber natürlich auch das richtige Know-how, um diese Entscheidungen selber zu treffen. Das ist der Punkt. Es kann nicht alles zum CEO eskaliert werden. Und das ist auch eine Veränderung, die wir jetzt gerade bei Megabyte durchmachen. Früher war das halt so, da hat die Gründerfamilie, die Familie Stiller, super Leute, mega geil, wie sie das aufgebaut haben, die und dann irgendwann ja auch exited an FSN. Da haben die Entscheidung getroffen, das ist auch völlig normal in einem Gründungszustand. Das kannst du dann bis 100 Millionen Umsatz oder 150 oder so machen. Das alles so wie in Paris, so in Frankreich, alles läuft auf Paris zu. So, ne? Das mag sein, aber das geht dann, wenn du Richtung 200, 300 Millionen kommst, kommt das total ins Schlingern. Du musst ja Parallelentscheidungen treffen können. Du musst ein Netzwerk sein. Ne? Und dafür brauchst du die richtigen Leute. Und ich weigere mich, auch Entscheidungen zu treffen. Ich sage, hey, das ist doch keine CEO-Entscheidung. Das müsst ihr doch machen. Und wenn ihr wirklich nicht klarkommt, dann möchte ich aber eine super klare Entscheidungsvorlage pro Contra. Dann, wenn es um Bauchgefühl geht, okay, dann ist es meins. Aber ich wette, ihr findet einen Weg, das zu entscheiden, datenbasiert, ohne jetzt den Dormann einzubinden.
Von den ganzen Aufgaben, die du hast, welche eine Aufgabe würdest du am liebsten abgeben, weil du sagst, oh, entweder machen die anderen mehr Spaß oder die macht am wenigsten Spaß. Eine Aufgabe darfst du ab morgen abgeben. Welche wäre das? Musst du nie wieder machen.
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich wirklich alle Facetten meines Jobs geil finde, aber was ich sicher nicht so gerne mache, ist das, was dazu gehört zu diesem, du musst ein Top-Team aufbauen, ist, sich immer wieder ehrlich zu fragen, habe ich die richtigen Leute? Und dafür braucht man halt einen super Chief People Officer oder eine, wie ich bei uns, ist das eine Dame, die das macht, die dich dann da auch hintreibt, diese Entscheidungen bei dir selbst, aber auch insgesamt zu treffen und sich dann auch regelmäßig von Leuten auch zu trennen. Und das ist sicher was ich nicht gern mache, weil ich bin mehr so ein Herdentyp, der so gerne mit seinen Bros und Sis zusammenhängt und irgendwie alles cool und man ist, also ich bin definitiv mehr Klopp als Mourinho, so, ne? So, wenn man das so sagen kann. Und das ist dann schon anstrengend, aber ich habe gelernt, dass das sein muss.
Ja. Gibt es am Markt, wie lang ist normalerweise so eine Holding-Period oder so Holding-Time?
Ja, die ist dann so, das kommt natürlich drauf an,
ja.
Ist es ein großer PE, ein kleiner und so, die haben unterschiedliche Governance, aber es ist, ich würde sagen, so zwischen 5 und 10 Jahren.
Ja, okay.
Also meistens so, würde ich sagen, so 7 wahrscheinlich.
Okay.
Ich habe jetzt keine Statistik
dabei. Ja, und das ist natürlich auch total, also man wird ja auch nicht nach der Uhr entscheiden, sondern irgendwie.
Nee, natürlich nicht. Und schon klar. Das ist ja auch so, du hast dann auch immer noch mal Möglichkeiten, auch in der Governance eines Fonds. In der Regel ist ja so, dass Pensionsfonds und so weiter in diese PE-Fonds investieren. Und da gibt es halt bestimmte Regeln, wie dann so ein Player wie FSN dann da agieren muss. Und das müssen die einhalten. Und da gehört auch zu, wann wieder geexitet wird. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, so eine Holding-Period auch mal zu verlängern, weil man sagt, hey, das Unternehmen entwickelt sich super. Wir machen den Exit erst später.
Ja, ist eine viel bessere Verzinsung, als wenn ich das Geld irgendwie rausziehe.
Und genau, aber grundsätzlich würde ich mal sagen, 5 bis 10 Jahre, vielleicht im Mittel 7. Und ja.
Jetzt ist das Thema Bad, Sanitär ja schon leider von euch relativ gut gesetzt. Falls wir jetzt irgendwie Zuhörende haben, die sagen, das will ich auch mal probieren. Was sind deiner Meinung nach spannende Themen, die du am Markt siehst oder wo du sagst, oh, hätte ich mehr Zeit, dann würde ich mir das Thema angucken. Fällt dir da was ein?
Ja, also was ich auch cool finde, ohne jetzt da jetzt zu sehr FSN-Werbung machen zu wollen, was die auch machen. Die haben so ein ähnliches Projekt oder ein Projekt, das heißt Handwerksgruppen. Da kaufen die so in den Nordics kleine Handwerksunternehmen zusammen und machen, was weiß ich, in der Woche 2-3 Transaktionen, haben so ein Standardprozedere, wie die das machen und bauen daraus die größte, wahrscheinlich größte Handwerksfirma Europas. Die haben, glaube ich, gestartet so mit Oberflächen, also Malerei und ich weiß nicht, ob sie jetzt auch Elektro machen. Ich bin jetzt natürlich nicht im Detail, aber kaufen die dazu und nehmen dann diesen Handwerkern damit so die größten Pains ab, weil ein Handwerker liebt es im Idealfall zu handwerken, hat aber keinen Bock auf Abrechnungen und all sowas. Ne? Angebote stellen, Abrechnungen machen und so. Das macht meistens dann die Ehefrau oder der Ehemann, je nachdem, wie es aufgesetzt ist, dann am Wochenende oder so. Ne? So, und das nehmen die, dann stellen die denen so eine Infrastruktur und da gehen die dann rein und dann gehört den Handwerkern ein Teil dieser Gruppe. Und das funktioniert total, total gut und dadurch kannst du natürlich auch Qualitätsstandards Richtung Kunde verbessern. Also das finde ich total spannend. Digitalisierung des Handwerks finde ich ein mega Thema, wo wir ja auch ein bisschen drin sind, weil wir ja auch gucken müssen, wie wird dann später das ganze Zeug, was du bei uns kaufst, für ein Badezimmer installiert. Und die Idee, die Meta-Idee dahinter ist so ein bisschen wie früher auch Zalando, dass das mal angedacht hat, dass wir die Handwerker auch andocken. Hm. Dass die bei uns nicht nur ein Warenkorb rauskommt, sondern gleich ein Leistungsverzeichnis und die gleich ein Angebot darauf stellen können und wir dann einen Stempel Megabyte geprüfter Partner und dann kriegst du ein vernünftiges Angebot und die kommen dann auch. Ne? So, also das ist so ein bisschen so die Zukunft und das finde ich spannend, Digitalisierung des Handwerks. Was ich auch total cool finde, ist so das ganze Thema IT-Dienstleistungen, weil ich glaube, der Kern der Wertschöpfung aktuell in Firmen ist die Digitalisierung und Automatisierung, die beiden Themen. Also du musst Firmen ja komplett umbauen. Also durch AI kommen wir vielleicht später noch drauf, das wird sicher nicht fehlen dürfen in so einem Podcast, das Buzzword, verändert sich alles und du musst unglaublich fit sein, du musst in allen Themen eigentlich cutting edge sein, das kann ja keine interne IT-Abteilung und deswegen werden IT-Dienstleister immer wichtiger, was ich da zum Beispiel spannend finde, hier die, was da KKCG macht, mit die jetzt Avenga gekauft haben und da so einen der größten breiten IT-Dienstleister für so Mid-Cap-Unternehmen, so mittelständische Betriebe da aufbauen, weil so ein Laden wie wir würde ja niemals Accenture oder sowas da irgendwie für ins Haus holen, weil das kannst du ja gar nicht leisten und dann hast du die da irgendwie für 2 Millionen, sondern du brauchst ja so auf Partner auf Augenhöhe und finde ich Avenga zum Beispiel cool, also hat auch ein Kumpel von mir, der Jan Webering, mitgegründet und jetzt verkauft und dieser neue Owner baut da jetzt eine internationale IT-Dienstleistungsbude draus. Das finde ich zum Beispiel cool, weil ich weiß, dass ich sowas braucht man ja. Du brauchst ja Hilfe beim Umbau von Unternehmen und du kannst ja nicht bei einer 5-Mann-IT sagen, jetzt legt mal los, sondern da brauchst du ja eine verlängerte Werkbank und jemand, der dich da unterstützt. Ja, das sind so Sachen, die mir jetzt so einfallen. Und natürlich das ganze Thema Automation.
Ja.
Also alles, was im Bereich Automation passiert, ist für mich der absolute Gamechanger als CEO.
Du hattest ja eben gesagt, wir sprechen später über KI, wahrscheinlich später genau jetzt. Was sind deine Gedanken zur KI?
Also, ich muss kurz da so ein bisschen ausholen. Also, wenn man mal alles so technologische Singularität weglässt, weil dann haben wir wieder alle möglichen Probleme.
Ja.
Wenn man also nur jetzt so das typische KI-Thema, wie es jetzt gerade so ist, das verändert wirklich alles für mich und gibt
auch. Wie oft nutzt du ChatGPT?
4-mal am Tag, würde ich sagen.
Ja.
So, aber ich versuche auch andere Sachen zu nutzen.
Ja, ja. Copilot habe ich gehört.
Mhm. Ja, hab jetzt auch gerade wieder noch ein Investment gemacht in den AI-Player. So, also ich denke, was das uns endlich ermöglicht, ist bestimmte Probleme einfach zu umgehen. Ja, also zum Beispiel haben wir eine riesen Challenge, wie ich schon sagte, mit den Produktdaten. Und Produktdaten aus dem Altsystem in eine neue Struktur zu bekommen, war früher eine monatelange Copy-Paste-Arbeit, wo Menschen wirklich, das ist ja wie eine Sklavenarbeit. Ne? Ja. Also wirklich Horror.
Ja.
Und jetzt kannst du einfach sagen, das ist die alte Struktur, das ist die Zielstruktur, mach mir das.
Apropos Sklavenarbeit, die Pyramiden wurden gar nicht so richtig von Sklaven gebaut, sondern das waren Bauern, die für Geld gebaut haben in den Zeiten, in denen sie nicht auf den Feldern gearbeitet haben. Insofern hatten sie da Zeit, Pyramiden zu bauen. Habe ich aber gestern gelernt.
Ist aber auch was, was, glaube ich, jeder anders denken würde.
Weil ist vielleicht auch nicht richtig, aber zumindest habe ich es relativ gut erklärt bekommen.
Ja, man kriegt ja immer so komisches Zeug erzählt.
Ja, das stimmt
so,
leider.
Sowas wie, dass der Mensch benutzt nur 10% der Gehirnkapazität.
Das was ist ja Unsinn ist.
Totaler Blödsinn.
Ja, genau.
Das habe ich gestern auf dem 50-50-Dinner noch mit jemandem drüber gesprochen.
Ja, genau.
Das ist natürlich Schwachsinn.
Ja.
Aber gut.
Entschuldigung, dass ich hier unterbrochen habe.
Also, aber es ist auch wieder spannend. Also, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man nicht das große Problem der Singularity lösen muss, weil wir ja sehr viele moralische Themen dann wieder haben, kannst du einfach jede Art von schwachsinnigen Tätigkeiten einer Firma an Bots, an Automation, an die KI übergeben und dich wieder auf die Sachen konzentrieren, die wirklich Menschen machen müssen und die vor allem Kundenwert schaffen, wo du nachdenken musst, wie soll denn die Customer Journey der Zukunft im Badezimmer sein für die Renovierung oder Kauf von Badezimmer sein? Das müssen ja Menschen durchdenken. Und das andere lässt du einfach machen. Und deswegen, das ist für mich was, ich frage immer als allererstes bei allen Sachen, das Team kann es bestätigen, kann man das nicht automatisieren? Kann das nicht anders ablaufen? Warum müssen wir jetzt hier jemanden für einstellen? Oder kann die Person nicht lieber was anderes machen? Also das ist für mich der absolute Gamechanger. Und was auch geil ist, ich bin nicht mehr abhängig vom Developer so stark. Ich bin nicht mehr von Codern abhängig, die mir irgendwelche Märchen erzählen, warum sie so teuer sind, warum sie nur mittwochs arbeiten können oder warum sie unbedingt in Kalifornien leben müssen und nicht umziehen können und so. Weil dieses ganze Thema, das hat sich völlig verändert. Weil jetzt kann dir auch die AI coden. Du kannst Code AI-basiert refactoren, alte Systeme neu bauen lassen. Das ist natürlich nicht perfekt, aber das ist dann schon mal 80% und dann guckt noch einer drüber. Das ist für mich, ich bin wieder frei als Unternehmer. Ich kann wieder machen, was ich will.
Ja.
Das ist echt geil.
Das ist ein herausragender Podcast, insofern man sieht es wahrscheinlich nicht, aber mir blutet das Herz so ein bisschen, dass wir nur eine Folge haben. Das sind, also du hast Themen und Motivationen und vor allen Dingen auch Insights mitgebracht für mindestens 2,5 bis 3 Folgen. Aber wir kommen jetzt so ein kleines bisschen, ich wollte eine Sache, wenn du nicht auf der Arbeit bist, wo ist für dich privat 10 Stunden toll investierte Zeit, wo du sagst, das mache ich total gerne, wenn ich nicht am Megabad arbeiten darf?
Ja, ganz klar.
Ist außer dann, Sport.
Ja, es ist tatsächlich was Sportliches. Also Okay. Ich gehe total gerne abseits der Piste Touren mit meinem Snowboard und da kommen mir sogar die Tränen, wenn ich dran denke, weil es das letzte Mal so geil war.
Wirklich?
Ja. Ja,
oh.
Ja, also Tiefschnee fahren und so, das ist richtig cool.
Was ist also sozusagen die Freiheit, die Natur, was ist
ja, also erstmal
die Menschen?
Total anstrengend dann, weil ich ja natürlich auch keine Zeit habe, permanent Sport zu machen. Deswegen ist mein Körper nicht in dem Zustand, der eigentlich sein müsste für sowas. Weil du ja dann irgendwo hinläufst, entweder mit Schneeschuhen oder wenn du ein Splitboard hast, machst du die Felle drunter. Und das ist halt ein totaler Kampf mit einem selbst. So, warum mache ich die Scheiße eigentlich hier und so? Dann wird auch schon mal geschimpft. Und dann machst du das ja immer mit einem Guide und oder einem Freund, Freundin. Du machst das ja nicht alleine. Das ist ein wunderschönes Erlebnis. Du bist ganz alleine dann da in der Natur, wenn du es richtig machst zumindest. Und das ist cool. Und dann diese Belohnung danach, wie das ist, Tiefschnee mit dem Snowboard ist halt was ganz Besonderes, weil das halt ist wie Surfen. So, ne? Okay. Und du musst nicht immer auf die Welle warten, sondern hast die dann Zeit. Ja. Ne? Das ist einfach diese Mischung aus Kampf und Belohnung und so, das ist einfach super geil.
Das ist eine ganz spannende Antwort gewesen jetzt für mich. Ich hätte jetzt natürlich auch gedacht, so ein Typ, der irgendwie auch viele große Finanzentscheidungen treffen muss und entscheiden muss, Leute bleiben, Leute gehen, Entscheidungen werden getroffen, dass der auch so ein kleines bisschen nicht zu hohe Emotionen haben kann. Aber wenn du dich jetzt irgendwie selbst einschätzt, wie emotional bist du von 1 bis 10, würdest du doch eher höher sein, ne?
Ja, ich würd sagen, da bin ich dann so bei einer 7 oder 8, würde ich sogar sagen, wenn jetzt die Skala nach oben. Denn also das ist total wichtig, dass man dabei ist, dass man die Sache liebt, die man macht. Und deswegen ist auch für mich eigentlich, mein Kopf ist immer an. Das ist auch zum Leidwesen meiner Frau. Und deswegen kann ich auch am besten entspannen, wenn ich sowas mache, weil da bist du so konzentriert oder exhausted, dass du gar nicht dann währenddessen irgendwie über die Arbeit nachdenkst. Und es ist ja auch gefährlich. Deswegen fahre ich auch gerne Motorrad oder mache auch gerne ein bisschen, was ich Wellenreiten und all sowas. Weil da musst du einfach konzentriert sein und dann ist dein Gehirn abgeschaltet. Ne? Weil sonst ist das immer aktiv. Und was ich aber nicht schlimm finde, nur so kann ich dann wirklich ausruhen im Kopf.
Ah, spannend. Hans, vielen Dank. Das war ein wirklich hervorragender Podcast. Mir hat es ganz, ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du so offen geantwortet hast, dass ich alles fragen durfte. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und da wird jede und jeder zu Hause auch sagen, ja, das stimmt. Vielen, vielen Dank auch stellvertretend von den Zuhörern und Zuhörern an dich. Und toll, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank. Hat total Bock gemacht.
Ich mache die Verabschiedung kurz. Es war eine überdurchschnittlich lange Folge. Lieben Dank, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Solche Folgen haben wir zum Glück immer mal wieder dabei. Deswegen lohnt es sich, uns zu abonnieren und jeden Montag reinzuhören bei unserem Podcast. Bis dahin habt eine ganz tolle Woche. Ich hoffe, ihr habt was gelernt von Hans. Ich habe einiges gelernt und würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Liebe digitale Grüße von
Hans Dohrmann
und Christoph. Tschüss.
Ciao.